Ganz herzlichen Dank, unser Boy Group. Also, es ist nicht Lukas und Lukas, sondern vielleicht habt ihr es gesehen, es ist noch ein Andi dazugekommen. Genau. Ganz herzlichen Dank euch. Es geht heute nicht um Boys, sondern um Boys and Girls, also um beides. Ein bisschen um das Thema: Gibt es überhaupt feuerfeste Ehen? Es ist ja am Anfang immer gut, wenn es ein bisschen knistert und so. Und das passiert ja, wenn sich eben Boys und Girls irgendwo verlieben. Dann ist das noch so spannend, wenn es ein bisschen Feuer drin hat. Und gleich ist es nachher auch eine Herausforderung, wenn das Feuer irgendwo ein bisschen fester fährt anzubrennen. Und das werden wir heute Morgen miteinander anschauen. Sind feuerfeste Ehen überhaupt möglich? Und mich interessiert... Genau. Ich möchte mit euch gerne einsteigen mit der Frage, welchem Feuer sind Ehen eigentlich heute ausgesetzt? Was gibt es für Feuer, das Ehen echt in Bedrängnis bringt? Genau, ihr im oberen Stock könnt auch zusammentragen. Genau, vielleicht seid ihr ein bisschen spontaner als hier unten. Schicksal. Schicksalsschlag, genau. Kann es Feuer sein. Langweilig. Genau. Geld, kann so ein Feuer sein, ja. Kind kann ja auch so ein Feuer sein. Kritiksucht, genau. Gesellschaft, ja.
Egoismus.
Teufel als Zerstörer. Jetzt habe ich gerade Stereo gehört, das habe ich jetzt nicht auseinandergebracht. Eine schöne Sekretärin, genau. Gut ist der Paul ein Bauer, hey, der ist das auch nicht gefahren. Genau, da war schon etwas.
Medien,
genau. Genau, der merkt, es gibt verschiedene Feuer, die einem herausfordern können. Die wirklich eine Herausforderung war im Alltag, auch für eine Ehe. Es ist auch einfach allgemein, dass wir unterschiedlich sind, Mann und Frau. Und erstaunlicherweise ist ja so, wie das Sprichwort sagt, Gegensätze ziehen sich an. Und das ist am Anfang noch spannend, aber wird nachher spannungsvoll. Da ist der eine gern pünktlich. Ich weiss nicht, wer von euch ist gern pünktlich? Okay, wer ist gern, wer nimmt es dort ein bisschen lockerer? Okay, das könnte in eurer Beziehung nämlich ein Problem geben, unter Umständen. Also ich merke, das war bei uns so, ich bin auch gerne pünktlich und ich gehe jetzt mit dem Bus und meine Familie kommt mit dem Auto, da haben wir nämlich kein Problem mehr, genau. Manchmal muss man da auch eine Lösung finden. Es gibt viele andere Sachen, die uns... Da können Konflikte, ihr kennt es wahrscheinlich, die Beziehung haben, eben manchmal das Unterschiedliche. Irgendwo ist man herausgefordert, sich da drin zu finden. Und manchmal kann man dort auch, vielleicht manchmal nach Jahren Ehe, plötzlich wieder irgendein Feuer aufflackern. Das sind meistens die kleinen Sachen. Und doch merken wir, dass so Gegensätze manchmal zu einer Herausforderung werden können. Ich möchte eigentlich einsteigen mit einem kurzen Clip, wo das auch zur Herausforderung wurde, die gegensätzlichen Ansprüche. Vor 10 Jahren ist der Film Fireproof feuerfest rausgekommen, auch gerade mit dem Anliegen, weil man gemerkt, gerade oft die Gegensätze, die Unterschiedlichkeiten zwischen Mann und Frau, wird daher unglaublich herausgefordert. Und sie haben eigentlich eins geredet, und das kommt hier am Schluss so bei diesem Trailer, wo uns mit reinnimmt. Wie sollen wir umgehen?
Und los geht's, Jungs.
Ma'am, ich bin Captain Holt vom Fire Department. Wir helfen Ihnen.
Los, los doch! 1, 2, 3!
Ja, die Zeitung rief 2-mal an für ein Interview. Für alle scheine ich ein Held zu sein, nur nicht für meine Frau.
Du rennst in ein brennendes Gebäude und rettest Leute, die du nicht mal kennst? Aber deine eigene Ehe lässt du einfach abfackeln.
Catherine und ich liebten uns, als wir geheiratet haben. Aber heute haben wir uns auseinandergelebt. Es funktioniert nicht mehr.
Ein richtiger Mann muss ein Held sein für seine Frau, oder er ist kein richtiger Mann.
Sicher weint sie sich irgendwo aus. Ich sehe die Mädels schon alle weinen in einer verdammten Gruppenumarmung.
Alles, beruhige dich.
Alles, was du für eine Ehe brauchst, ist Romantik. Und die kommt von hier.
Mann, das lässt sich leicht sagen, aber du warst nie verheiratet.
Das war's, Dad. Ich kann so nicht weitermachen.
Ich möchte, dass du mit der Scheidung noch 40 Tage wartest. Ich werde dir etwas schicken, mein Junge. Geh es Tag für Tag durch und schau mal, was passiert.
Jeden Tag wird eine Idee, wie ich sie behandeln soll, hinzugefügt.
Weißt du was? Fahr richtig auf.
Die letzten 4 Tage hat er Kaffee gekocht, mir diese erbärmlichen Blumen gekauft und jetzt gerade rief er an und fragte, wie es mir geht.
In der jetzigen Situation interessiert sie das nicht. Na, dein Plan funktioniert einfach nicht.
Du kannst sie nicht lieben, weil du ihr nicht geben kannst, was du nicht hast.
Und bitte Gott, dich zu lehren. Folge nicht allein deinem Herzen, denn es kann dich täuschen. Aber du kannst dein Herz leiten.
No love is not a fight, but it's something worth.
Ketten, komm raus, das Dach wird jeden Moment runterkommen.
Fireproof. Gib deinen Partner nicht auf.
Gib deinen Partner nicht auf. Eigentlich so einfach und doch oft so schwierig. Gib deinen Partner sicher auf. Und die Frage ist, lohnt sich überhaupt der Nähe, die voll im Feuer steht, nicht doch aufzugeben? Lässt sich das noch retten? Können wir einfach sagen, gib deinen Partner nicht auf. Lohnt sich es nicht aufzugeben? Und ich weiss um Situationen, wo Partner sind missbraucht worden, Untreue haben erlebt, betrogen sind worden. Situationen, wo man vielleicht sich mehr hat gefühlt als Boxsack oder Türmatte, wo das Vertrauen zerstört ist worden und wo oft so lange haben gewartet haben, bis sie überhaupt mal Hilfe in Anspruch genommen haben, bis letztendlich alles zu spät war. Und ich glaube, in solchen Situationen ist es schwierig, einfach zu sagen, gib nicht auf, versuch es nochmal. Ich möchte aber heute viel mehr darauf appellieren und sagen, wenn du noch nicht so weit bist, dann gib deiner Beziehung immer wieder eine Chance. Gib nicht auf. Für einen Feuerwehrmann ist klar, wir lassen keinen Mann zurück. Wir lassen keinen Mann im Feuer zurück. Wir geben nicht auf, wir stehen ein für unseren Partner. Und ich denke, auch in unserer Beziehung ist es wichtig, dass wir das machen. Eigentlich sprechen alle Statistiken zwar gegen uns. Jede Ehe hat etwa eine 50-50% Chance, dass sie überhaupt überlebt. Einfach weil auch bei vielen schon das wie eine Option ist. Wir sagen, ja gut, wenn es dann schwierig wird. Eine kurze Situation von einer Frau. Ich sage einmal, Anja oder John, sie heiraten in gut einer Woche. Das grosse Fest steht vor der Tür. Anja kämpft ein bisschen mit ihrer Vorfreude. Ist ihr richtig eigentlich vergangen. Der Jochen ist wieder mal spät heimgekommen, mit zu viel Bier intus, mit seinen Fußballfreunden. Und jetzt kommt er heim, macht sich auf der Couch bequem, rülpst zweimal kräftig und schlaft bierselig ein. Und mit dem Blick auf die gemeinsame Ehe, die sie eingehen wollen, sagt sie, naja, zur Not kann ich mich auch wieder scheiden. Oder der Gerold, er fühlt sich so richtig lebendig im Moment. So lebendig wie schon jahrelang nicht mehr. Endlich mal wieder ein Abenteuer. Endlich mal wieder das Gefühl zu leben. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit, aus Pflicht und aus einer nörgelnden Ehefrau, sondern plötzlich zu merken, ich bin ein Mann, ich bin begehrenswert, attraktiv. Wie immer bei seinen heimlichen Treffen steigt er ins Auto, zieht seinen Ehering ab. Und trifft sich heimlich. Und er denkt, im Prinzip muss ich mich ja bloß scheiden. Dann wäre ich wieder frei und dann wäre alles gut. Und ich frage mich, wenn ich so Berichte höre von Menschen, ist Scheidung heute normal? Ist es normal, dass man eben nicht mehr kämpft, dass man sagt, ich gebe meinen Partner auf? Ist es normal, dass man Ehen abfackeln lässt? ist es normal, dass wir einfach sagen, okay, 50% Chance, irgendwo muss es ja auseinandergehen. Die Frage ist, geben wir uns mit diesen 50% zufrieden? Ich würde sagen, wir gehen in alle anderen Situationen 50% wäre zu wenig. Wenn du irgendwo einen Abschluss müsstest machen auf der Bank und der Bankvertreter sagt, 50% Chance, dass der entweder alles behaltet oder alles verliert. In der Regel wirst du sagen, sorry, 50% ist mir zu wenig. Oder du bist unterwegs auf einer Reise und das Reisebüro sagt, 50% Chance, dass du überhaupt lebendig zurückkommst. Leute, das macht niemand. Aber in die Ehe hinein gehen wir einfach und denken, 50% Chance, ja, wir versuchen es mal. Kommt sicher schon irgendwie gut. Andere haben es ja doch auch geschafft. Gibt es einen Grund, überhaupt in Ehe zu starten und auch für eine Ehe, für einen Partner, wie auch durchs Feuer zu gehen? Es gibt es. Und ich möchte heute mit Nachdruck das so sagen, es ist möglich. Und wir haben mehr als nur eine 50% Chance, wenn wir es auf das einlösen, was eigentlich Ehe ist und wie Ehe gedacht ist. Da, wo wir nicht einfach nur so leben, wie Gesellschaft lebt, und sagen, ja komm, wir versuchen es mal. Sondern da, wo wir einen anderen Weg gehen. Und ich merke, viele Ehen heute geben einfach zu früh auf. Oder eben der Gedanke, ja, ich kann mich ja den Gängen scheiden. Und ich merke, da ist schon der Tod im Topf, wenn so Gedanken überhaupt wie Raum überkommen. Und viele warten einfach zu lang, bis sie, auch wenn es brennt, mal sagen, jetzt brauche ich einen Feuerwehrmann von außen, der hilft löschen, der hilft, dass wir wieder zu Gang kommen. So viele Sachen können ich nicht zerstören, wie nicht nur die Gegensätze, sondern mir hat vielleicht plötzlich den Eindruck, dass der andere einem gar nicht mehr das gibt, was man braucht. Früher hast du so aufgesogen, die gemeinsamen Zeiten, und heute ist vielleicht die Zeit nicht mehr da. Man hat vielleicht auch das Gefühl, der Partner hat sich völlig verändert. Also wenn ich heute meine Frau vergleiche vor 10 Jahren, die ist völlig anders. Also äußerlich ist sie noch immer schön attraktiv, aber auch ein bisschen anders geworden. Und wir haben auch schon so Konflikte gehabt. Wir sagen, ja du, wir sind beide so anders anfangen. Ist das, bei uns war es nie ein Thema, wollen wir oder wollen wir nicht. Sondern sagen, es ist noch spannend, ein bisschen anders. Aber manchmal schon spannungsvoll. Aber manchmal ist schon das, was plötzlich zu etwas führt und sagst, schwierig. Will ich das noch? Kann ich das noch? Oder man redet vielleicht nicht mehr miteinander oder schreit sich vielleicht noch an. Man hat das Gefühl, man war glücklicher gewesen ohne. Es gibt so viele Sachen, die unsere Ehe in Gefahr bringen. Und der Film sagt, gib die Partner nicht auf. Gib die Partner nicht auf. Es lohnt sich, darum zu kämpfen. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, Jesus ringt darum, um die Ehe. Wenn wir in Markus Jesus kämpft in Markus 10, 2. Ich würde sagen, er kämpft nicht gegen die Scheidung. Wir werden es noch miteinander anschauen. Aber Jesus kämpft für eine feuerfeste Ehe. Ich möchte mit euch Markus 10, Vers 12, die folgenden Verse lesen, wo er von den Pharisäern konfrontiert wird und sagt, hey, Scheidung ist doch okay. Sie fragen ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Wir müssen verstehen, denn zumal ist eine Frau ja, fast wie eine Kuh gehandelt worden. Es war einfach wie ein Besitz gewesen. Ein Mann konnte zu seiner Frau sagen, ich will dich nicht mehr, einen Scheidenbrief aufstellen. Und Jesus fragt zurück, was hat Mose denn im Gesetz vorgeschrieben? Sie antworteten, Mose hat gesagt, wenn sich ein Mann von seiner Frau trennt, soll er ihr eine Scheideurkunde geben. Sie haben sich damit berufen, eigentlich auf, auf das Gesetz von Moses aus 5. Mose 24, wo der Moses hat aufgeschrieben: Es kann geschehen, dass ein verheirateter Mann an seiner Frau etwas auszusetzen hat und er sie deswegen nicht mehr liebt. Er schreibe ihr eine Scheidungsurkunde und schicke sie weg. Jetzt ist damals, müssen wir wissen, ein Streit entbrannt, was jetzt Anstössigen ist, oder das, was man auszusetzen hat an der Frau, dass man sie schicken kann. Und das sind so drei Richtungen entstanden in der damaligen rabbinischen Schule. Da war der Rabbi Shammai, der hat gesagt, die Frau darf man nur schicken, wenn sie mit einem anderen Mann zusammen war. Nachher war der Rabbi Hillel, seine Schule. Er hat gesagt, etwas Anstössiges liegt bereits vor, wenn die Frau das Essen anbrennen lässt. Okay, also schwierig, hä? Und die dritte Schule, das war der Rabbi Akiba. Der hat gesagt, wenn der andere findest, der schöner ist, dann ist ein Grund zu scheiden. Und mit dem ist eigentlich hier Jesus konfrontiert worden, wo sie gesagt haben, hey, darf sich ein Mann von seiner Frau steiden? Was gilt eigentlich jetzt? Das war damals eigentlich gängig, die drei Schulen. Und man hat wahrscheinlich auch, die Männer haben ein bisschen rausgelesen, je nachdem von ihrer Situation, nach welchem von diesen Rabbi, dass sie gegangen sind. Und Jesus will nicht darüber streiten. Er will nicht zum Thema machen, wann ist es soweit, auch wenn er nachher auch noch klare Aussage macht. In diesem Text, auch im Matthäus-Evangelium, ihm geht es um ganz etwas anderes. Und er sagt zuerst mal, das war nur ein Zugeständnis an eure harten Herzen. Jesus sagt hier, Ehe hat dann zumal wie bis heute nur 50% Chancen, weil der Mensch ein Herz hat. Weil so viele Sachen, wie wir vorhin auch haben aufgezählt, weil Egoismus, weil der eigene Bauchnabel, der einem wirklich manchmal am nächsten ist, weil man manchmal sich wie vielleicht eingekäfelt fühlt, weil manchmal wirklich nicht mehr das knisternde, sondern das verzehrende Feuer brennt, dass man irgendwo sagt, ah, ich kann nicht mehr. Hat etwas mit unserem Herz zu tun. Mit unserem Herz, das so egoistisch und selbstsüchtig ist. Und viele erleben das vielleicht gerade im Moment. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Weil es um viele Situationen, wo Menschen an dieser Hartherzigkeit wie sie gescheitert. Und das harte Herz kann manchmal brutal sein. Wenn die Menschen begleitet ist, erinnere ich mich an eine Frau, die der Mann ihr Nasenbein gebrochen hat und noch viel Angst Schwieriges hat gemacht. Und die Frau hat nicht mehr können, ob dieser Härtigkeit, die in dieser Beziehung drin war. Und dann merken wir plötzlich, Jesus sagt nicht, vergiss es einfach. Es gibt keinen Grund zur Scheidung, sondern er sagt, eigentlich ist das Normale. Da, wo unser Herz hart ist, da, wo es nicht von Gott her erneuert werden kann, da ist das normal. Da ist 50-50 eigentlich das natürliche Ergebnis. Aber, und da kommen wir darauf zu, das möchte ich mit euch anschauen, Jesus will, dass wir Gottes Idee von Ehe als Bund wieder lernen verstehen. Lernen verstehen, dass Ehe mehr als nur ein Vertrag ist. Dass Ehe mehr als nur so ein wir versuchen es mal ist. Sondern, dass eigentlich etwas ernst ist. Er sagt in den Versen 6 bis 8 in Markus 10, Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und als Frau geschaffen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Dadurch erinnert der Pharisäer und sagt, Leute, ihr schaut in die falsche Richtung. Euch geht es nur darum, wann kann man endlich, was ist die Möglichkeit, wir können aus dieser Beziehung aussteigen. Und er sagt, hey, schaut in die andere Richtung. Ehe ist etwas, das geschaffen wurde, nicht für wieder auszusteigen, sondern für miteinander ein Leben lang unterwegs zu sein. Er möchte viel mehr den Menschen vorschwärmen, dass Gott Ehe als etwas Gutes geschaffen hat, als etwas, das ein Miteinander, sicher nicht reibungsfrei, aber wo ein ergänzendes Miteinander, ein Eins kann entstehen. Ein Lebensraum für Vertrauen, für Hingabe, für Geborgenheit, für gemeinsame Lebensbewältigung, für Erotik, lustvoll ausgelebte Sexualität, für Kinder, aber auch für Streiten, aber auch für das Überwinden von Streiten, für unsere Auseinandersetzungen, letztendlich auch für einen reifen Prozess. Ich denke nicht nur in der Ehe, ich denke für jeden, der irgendwo in Beziehungen unterwegs ist, sei er Single, sei er verheiratet, Beziehungen sind etwas, das uns reifen lässt, das uns weiterkommen lässt, wenn wir uns auf Beziehungen einlassen. Und da sind manchmal gerade Konflikte das Beste dran. Also nicht, dass ich die suchen und dass ich die lieben. Die erleben auch mehr als ein Paar. Wir hatten vor 2 Wochen nicht ganz eine einfache Situation. Ich habe ein Buch gelesen, wo wir mit euch werden ein Paarbrunch anschauen. Ich habe echt heute die Krise geschoben. Meine Frau hat es nachher ein paar Tage später gelesen, hat auch ein paar Nasalümpen gebraucht. Und es hat etwas ausgelöst. Aber nicht etwas, das Ehe muss zerstören muss, sondern das Ehe auch wieder weiterbringen kann. Wo wir merken, hey, wir sind noch dran, wir sind noch unterwegs, aber wir wollen für unseren Partner alles geben. Wir wollen nicht einfach aufgeben, sondern wir wollen hier durch, weil wir wissen, Ehe ist etwas, das nur schöner wird. Und wenn du aus dem einfach aussteigst, vergisst du etwas, das grossartig werden könnte. Ich verstehe aber auch da, wo Leute aussteigen. Eben weil es dann wirklich vielleicht brutal wird. Weil das Vertrauen zerstört wird. Und um diese Diskussion lässt sich eigentlich Jesus hier auch gar nicht ein, in diesem Text, sondern sagt, Leute, entdeckt wieder das Gewaltige von einer Beziehung. Entdeckt wieder, wie sich Gott eigentlich Ehe gedacht hat. Entdeckt die Idee von Gott nicht einfach als Vertrag, wo du kannst sagen, wenn du meine Vertragsbedingungen erfüllst und mich glücklich machst, dann ist es okay. Aber wenn du irgendwo, Leute, das ist doch kein Mietverhältnis mit unserer Frau. Und das ist das, was Gott durch die ganze Bibel immer wieder sagt, das ist ein Bund. Und wenn wir ein bisschen schauen, wie ein Bund ist geschlossen worden, dann zumal hat man einen Ochs genommen, den halbiert und nachher ist man 7-mal durch den Ochs durchgelaufen, für den Bund zu bekräftigen, also jetzt nicht von diesem Paar, sondern vom Bund mit Gott zusammen. Und wenn man 7-mal ist durchgelaufen, hat man quasi den Bund abgeschlossen und gesagt, wenn wir unseren Bund brechen, dann möge uns das Gleiche passieren wie dem Ochs. Leute, das war eine lebensgefährliche Angelegenheit. Und wie manchmal gehen wir so leichtfertig mit Ehebeziehungen um und sagen, ja komm, lassen wir es doch, oder wieso überhaupt? Und Jesus sagt, gib die Partner nicht auf. Und er sagt nachher im Vers 9, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Er sagt, nicht weil aus Drohung, du darfst nicht, sondern weil er weiss, was passiert. Weil er sagt, wenn hier eine Beziehung geschieden wird, die Gott hat zusammengefügt, dann passieren nur Schmerz und Elend. Dann tut es einfach weh. Und nicht nur eine Woche oder zwei. Ich habe vor einem Monat mit einem Kollegen geredet, der eine Scheidung hinter sich hat und hat gesagt, wie lange geht es eigentlich, bis es irgendwo überwunden hat, so nach 2 Jahren. Er ist schon wieder verheiratet und er sagt, hey, ich bin jetzt 10 Jahre geschieden, bin zwar glücklich wieder verheiratet, aber ich spüre den Schmerz immer noch. Es tut mir immer noch weh. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, was Gott zusammengefügt hat, tut es nicht scheiden. Es passiert so viel Not da drin. Viele kennen das Beispiel von diesen 2 Blättern, die man zusammenklebt mit Sekundenkleber und nachher nach abeinander reisst. Die bringen die Blätter nicht mehr sauber voneinander. Es tut einfach weh. Sicher ist es bei allen nicht genau gleich. Und nachher ist es nicht zuletzt sicher die Kinder, die den höchsten Preis zahlen, wenn Kinder da sind. Viele erfahren sich nachher als Opfer der Umstände und ich merke, wir realisieren es zwar Anfang als Eltern, dass dort eine grosse Not passiert, aber ich merke, viele Eltern sind sich dessen nicht bewusst. Selbst bei Kindern, die schon erwachsen sind, die selber schon verheiratet sind, denkst du, ja, das ist dort, die werden das schon irgendwo packen. Und auch gerade dort, wie Kinder so leiden, wenn die Beziehung von ihren Eltern zerbricht. Ich glaube, wir müssen immer wieder an unser Eheversprechen zurückerinnern. An den Bund, den wir vor Gott geschlossen haben. So wie auch wir es als Ehepaar da haben, wo mich unser Pastor gefragt hat, willst du, Frank, Susanne, zu deiner Frau nehmen, so Liebe und Ehre, gute wie auch schlechte Zeit, in Armut, wie im Überfluss, in Gesundheit, wie in Krankheit, und ihr treu bleiben, solange wie du glücklich bist und sie dich glücklich macht. Nein, ist natürlich nicht gesehen, sondern solange wie sie alle deine Verpflichtungen einhalten, das war es auch nicht gewesen, solange das niemand Besseres daherkommt, auch das war es nicht gewesen, sondern solange wie ihr beide lebt. Okay? Zu dem habe ich ja gesagt. Und zu dem wollte ich mein Leben lang stehen. Ich wollte meinen Partner nicht aufgeben. Auch wenn wir wahrscheinlich einander gegenseitig nicht ein scheidiges Thema ist, aber wahrscheinlich hätten wir einander gegenseitig mal am liebsten auf den Mond geschossen. Und denkt, also stellt euch mal vor, wie viele Ehemannen auf dem Mond sind. Wir könnten uns dort mal treffen. Genau. Ja, vielleicht hat es noch eine Ecke für die Frauen noch, genau. Aber es gibt kein Ablaufdatum von Ehe. Und ich denke, sich dem immer wieder bewusst sein. Susanne und ich waren vor einer Woche beim Ehevorbereitungskurs. Und Susanne hat ein paar nachher auch gesagt, Leute, es gibt einfach ein Thema, über das braucht ihr euch nicht mal Gedanken zu machen. Das ist das Thema Scheidung. Über das braucht ihr nicht zu reden. Und das ist nicht etwas, das wir anstreben wollen. Und das ist eigentlich das, was Jesus hier in diesem Text uns sagen will. Leute, Ehe ist etwas ohne Ablaufsdatum. Ehe ist etwas, das wir darum kämpfen wollen. Und ich weiss jetzt natürlich, dass einige leiden, die eine Scheidung hinter sich haben, sagen, Frank, du hast keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe selber nicht erlebt, die Ahnung von Geschichten, und weiss, dass es wirklich manchmal brutal wirkt, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Und es geht auch nicht darum, Menschen zu verurteilen, die aus ihrer Ehe geflohen sind, weil wir sagen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Aber Jesus lädt uns zu etwas ein, dass wir den, der hier mit uns im Bund steht, wir sagen ja das so schon, oder wir haben es gesagt, dann bei unserem Trauversprechen haben gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und ich finde das etwas Schönes, weil ich auf diese Hilfe angewiesen bin. Aber das heisst doch, dass ich diesen Gott suche, und das ist eigentlich mein Anliegen, das ich mit euch mitnehme. Jesus will, dass wir Gottes Nähe suchen. Und zwar als Unverheiratete, da kommt Tamaris auch noch auf ihre Kosten, genau, als Verheiratete, oder wenn du vielleicht ganz allein bist. Ich glaube, das ist der Schlüssel, letztendlich für können zu sagen, wir haben nicht nur 50% Chancen, sondern wir nehmen den Gott, den wir mit ihm haben gestartet, ernst. Und sagen, Gott, mit deiner Hilfe und deine Hilfe brauche ich jetzt. Das grösste Problem ist natürlich wirklich, dass viele ihrer Ehe Gott nicht suchen. Viele von uns suchen einfach mal den richtigen Partner. Sie suchen den einen oder die eine. Und sie wünschen sich, dass sie den oder die treffen. Und dann kommt sie und sagt, wow, sie ist schon hübsch. Sie schmeckt auch noch gut. Und ihre Haare. Oder sie denkt, er ist so attraktiv. Der redet sogar. Einmal noch. Und und die Begeisterung für den einen oder für die eine, denken wir, jetzt habe ich ihn oder sie gefunden. Was ich mir aber wünschte, dass wir nicht sagen, ich glaube, ich habe jetzt der Eint mein Nummer 1 gefunden, sondern dass sie sagen, ich habe mein Nummer 2 gefunden. Weil Gott das Eins will sein. Und ich merke, dort liegt das grosse Problem von unseren Beziehungen. Mein Nummer 1. Und ich erwarte alles von meiner Frau oder von meinem Mann. Und wir überfordern die Beziehung so massiv, dass es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist. Und darum Gottes Nähe suchen. Gottes Nähe suchen als der, der das Nummer 1 sein. Das, was eigentlich Jesus so in Matthäus 22, Vers 37 sagt, wo Jesus sagt, liebe deinen Partner mit ganzem Herzen, mit ganzer Verstand und mit aller Kraft. Steht da nicht. Die Liebe sollen wir Gott geben. Steht nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Leute, das ist das Erste. Um Gott geht es mal. Ihn soll ich gerne haben. Seine Nähe soll ich suchen. Und das Zweite, die Nächste wie dir selber. Zuerst das Nummer 1, und das ist Gott. Und nachher das Nummer 2. Gottes Nähe suchen. Viele von euch sind ja noch nicht verheiratet. Aber du möchtest vielleicht mal verheiratet sein. Oder hast auch sonst Beziehungen, die du drin lebst. Und das gilt dir genau gleich. Und du fragst dich vielleicht, wer oder welche ist die Richtige. Aber frag dich nicht, wer ist der Eint oder die Einte. Sondern such zuerst das Nummer 1, bevor du das Nummer 2 suchst. Und denke, es ist etwas so Wichtiges. Wenn du dich gut vorbereitet auf das Nummer 2, dann lernst du zuerst das Nummer 1 kennen. Dann such zuerst Gott und lass dich von ihm zu dem Menschen machen, was du gerne noch vom anderen erwartest. Und ich merke mir, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, ich glaube, oh, ich bin zwar von Herzen Gott gefolgt, aber ich habe mein Nummer 1 gesucht in meiner Frau. Und ich glaube, es hat viel, viel Not an unserer Beziehung, gerade in der Anfangsphase gegeben, die darin sicher hat ihren Grund gehabt. Und darum denke ich, wenn Jesus sagt, lieb Gott zuerst, tracht zuerst nach seinem Reich, Matthäus 6, 33. Mach ihn zu deinem Nummer 1. Dann wird es nämlich deinem Nummer 2 viel besser gehen. Und ich denke, das gilt nachher auch in der Ehe hin. Macht gemeinsam als beides, als Nummer 2, ihn als Nummer 1 zu eurer Mitte. Zu dem, wo ihr sagt, wir wollen ihn suchen. Das kann damit anfangen, indem wir einfach miteinander beten. Oder vielleicht, dass wir miteinander Bibel lesen. Miteinander Gottesdienst besuchen. Oder kommt am 16. März zusammen ein paar Brunch und lernt dort ein paar Sachen kennen, die noch über das Nummer 1 ausgehen. Oder vor allem darum, was möchte das Nummer 1 uns in unsere Ehe hinein sagen. Ich hoffe nicht, dass es so herausfordernd ist, wie wir das Buch haben erlebt, aber vielleicht fordert es ja auch da oder dort raus. Vielleicht löst es auch Konflikte aus, das ist kein Problem. Wenn Gott Nummer 1 bleibt und wir bei ihm auch dürfen die Hilfe suchen und wieder einen Weg miteinander finden. Vielleicht denkst du ja, beten, fang mal ab, im Mittag an zu danken für das, was ihr dürft haben. Vielleicht könnt ihr aber auch den Morgen anfangen miteinander im Gebet, beim Zmorgen. Oder vielleicht nach dem Zmittag beim Kaffee eine Gebetszeit machen. Oder vielleicht am Abend im Bett, bevor ihr einschlaft. Das ist für uns als Ehepaar so ein Abendritual, dass wir sicher dann beten. Aber wir haben uns auch, nachdem dass ich mit meiner Frau gestern 7 Stunden bei Zug gefahren auch wieder mal überlegt, wo könnten wir unser Gebet noch ein bisschen aktivieren. Wo gäbe es vielleicht noch Punkte, wo auch das für unsere Ehe wieder belebend wäre. Ich bin überzeugt, dass das gemeinsame Gebet eine Schlüsselgewohnheit für jede Beziehung ist. Und dass damit die Chance steigt, dass eure Ehe darf gelingen. Dass man miteinander vor dem Gott immer wieder darf alles teilen, austauschen. Ich glaube, wenn Gott Nummer eins ist, dann gehen wir nicht mehr gleich miteinander um. Die Frage ist immer nur, was mache ich denn, wenn mein Partner nicht will? Was mache ich, wenn der oder die sagt, sorry, aber das mit Gebet, dann ermutige ich dich, tu es allein. Fang allein an zu beten, gib deine Beziehung nicht so schnell auf. Ich bin begeistert von dem Film Fireproof, aber er ist auch schon 10-jährig, ist auch ein bisschen amerikanisch. Aber da hat sich ein Mann wirklich auf das Experiment eingelassen, einen Vorschlag von seinem Vater, 40 Tage noch einmal um seine Ehe zu ringen. 40 Tage noch einmal alles zu versuchen, auf die Knie zu gehen, zu beten. Und er hat nicht damit angefangen, die Frau zu verändern, sondern sagt er, Jesus, verändere du mich, mach du mich zu dem Menschen, den du mich möchtest haben. Und ich möchte euch noch kurz eine Szene zeigen, die das für mich eindrücklich zum Ausdruck bringt, wie der Mann um seine Frau kämpft. Allein, sie will nicht, aber er kämpft darum. Ist vielleicht dann nicht immer ein Happy End, wie es hier ist. Hier hat es eins dürfen geben, aber es drückt für mich etwas aus von dem Kampf, den der Mann hat gefochten.
Wieso tust du das?
Ich habe gelernt, achte auf deinen Partner. Vor allem in einem Feuer.
Was ist mit dir passiert?
Dad fragte, ob es in meinem Innern etwas gibt, das meine Ehe retten kann. Dann gab er mir etwas. Du kannst es lesen.
Ist es das?
Seit wann weißt du es?
Ich hab's gestern gefunden. An welcher Stelle bist du?
Tag 43.
Es sind nur 40.
Ich muss ja nicht aufhören.
Caleb, was soll ich davon halten? Das ist nicht normal für dich.
Das ist der neue Caleb.
Früher wolltest du das nicht tun.
Nein. Aber auf halbem Weg realisierte ich, dass ich nie wirklich verstanden habe, was Liebe ist. Aber als ich es dann verstand, da wollte ich nicht ohne dich sein.
Caleb, ich würde gerne glauben, dass das wahr ist. Aber ich bin nicht bereit, dir schon wieder zu vertrauen.
Das verstehe ich. Nun, ob du zu dem Punkt kommst oder nicht, will ich, dass du noch etwas weißt. Es tut mir leid. Ich war so egoistisch. Die vergangenen 7 Jahre habe ich rumgetrampelt auf dir, mit meinen Worten und mit meinen Taten. Ich habe etwas anderes geliebt, anstatt dich zu lieben. In den letzten Wochen hat Gott mir die Liebe zu dir gezeigt, die ich vorher nicht kannte. Ich habe ihn gebeten, mir zu vergeben. Ich habe gehofft und gebetet, dass du mir irgendwann auch vergeben kannst. Catherine, ich will den Rest meines Lebens nicht ohne dich leben.
Gib die Partner nicht auf. Bleib dran. Setz dein Leben für einen anderen ein. Und ich denke, wir tun es am ersten, wenn wir Gottes Nähe suchen. Das, was Jesus eigentlich ausdrücken will, sagen, entdeck wieder, was dir geschenkt ist worden in dieser Beziehung. Und such den, der dem in der Regel im Traualtar ist dazu eingeladen und gesagt, Gott mit dir hilf. Such seine Nähe. Und vertraue dich vielleicht auch einem Freund an, der mit dir betet, wenn es vielleicht mal ins Feuer geht. Damit kannst du sagen, hey, ich möchte in meine Ehe investieren, ich möchte da einiges tun. Ich weiss, es ist nicht immer so einfach. Ich weiss, es kostet viel. Aber unsere Ehe heisst es verdienen, dass wir reinvestieren. Weil es etwas Kostbares ist, etwas Wertvolles. Letztendlich könnte man sagen, du erntest, was du sagst. Da, wo du deine Beziehung investierst, wirst du auch das zurückbekommen. Da, wo ich meiner Frau Liebe schenke, wird sie mir auch Liebe schenken. Ich sage immer, Frauen sind Multiplikatoren. Da, wo du etwas schenkst, da kommt noch viel mehr zurück. Wenn ich meiner Frau aus dem Heim schenke, was die aus einem Heim alles machen kann, ist unglaublich. Da stehen überall Sachen um Kerzen, kreative Sachen, die es zu einem Heim macht. Und Männer, wenn ihr eine Frau das Leben schwierig macht, dann macht es nicht die Frau nämlich zur Hölle, oder er kann sie es multiplizieren. Genau, ihr seid genau dem kreativen Zeug bleiben hängen. Ja, ich muss es ja nicht abstauben, oder? Aber das ist vielleicht auch ein bisschen eigensüchtig. Vielleicht müsste ich mal meiner Frau sagen, du wärst froh, ich würde es abstauben. Aber ich denke, es passiert so viel. Da, wo du etwas reingibst und nicht einfach selber verbittert reagierst, da werden wir ernten, was wir säen. Lesen wir im Galater 6, 9, ich will da nicht mehr näher drauf eingehen, aber es multipliziert sich etwas. Ich merke das so, wenn meine Stimmung am Boden ist und ich komme so heim, dann wird Susanne meistens auch nicht gerade die sein, wo mir gerade um den Hals fällt. Aber da, wo ich sagen kann, Jesus, danke, dass du mitgehst. Du bist mein Nummer eins und du kannst mir Liebe für meinen Partner schenken. Und ich anders heimkomme, wird so daheim die Stimmung ganz anders sein. Aber ich möchte es immer mehr lernen tun mit dem Gott als Nummer eins. Gib die Partner nicht auf. Und Gott ist Nummer eins, die Ehepartner Nummer zwei. Und da bleiben wir nicht bei 50% stehen. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Umfrage präsentieren, die Family Life Ehearbeit hier in der Schweiz gemacht hat, unter Tausenden von christlichen Ehepaaren. Und sie haben gefragt, wie viele Ehepaare das miteinander beten. 8%. Und die Scheidungsrate liegt dort etwa bei 50%. Aber jetzt müsst ihr hören, die 8%, die haben gesagt, wir beten miteinander, dort liegt die Scheidungsrate unter 1%. Also wir haben Erfolgschancen von 99%, da wo wir uns auf den Gott einlassen. Da wo wir den Gott suchen. Sei es jetzt noch unverheiratet oder schon verheiratet, mach Gott immer wieder zu deinem Nummer 1. Und mach nicht deine Arbeit, deine Kinder oder was auch immer zum Nummer 2, sondern die Ehepartner. Und ich kann dir eigentlich garantieren, deine Ehe ist feuerfest. Das heisst nicht, dass sie von Feuer verschont wird. aber es wird sich etwas verändern und gibt ihre Ehe ein Fundament, das verhält. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen von einem Mann. Sie war über 90, war im Spital und sie haben gerade 70-jähriges Ehejubiläum gefeiert. Und es war ein unvergesslicher Moment. Es war ein Pastorenkollege dabei in diesem Krankenzimmer. Die ganze Familie war in diesem Spital versammelt. Und sie waren alle da in dem Moment, wo die Ehefrau ihr irdisches Leben hat abgeschlossen hat. Und der schwach alte Mann, auch schon weit über 90, ist daneben gestanden, hat aus der Bibel Psalm 23 unter Tränen vorgelesen, seiner Frau und seiner Familie. Und sie haben sich alle die Hand gegeben und er legt seine Hand auf die Stirn der Frau und übergibt seine Frau in Gottes Hand. Dank Gott noch einmal für die 70 Jahre, wo sie Gott haben können, gemeinsam dienen, mit Gott gemeinsam haben unterwegs sein können, wo Gott ihm seine beste Freundin geschenkt hat. Und er gibt ihr noch einen Kuss und sagt zu ihr, ich sehe dich bald wieder. Und gerade einige Momente später ist sie gestorben und in die Ewigkeit gegangen. Mein Pastorenkollege hat den Mann angeschaut und hat ihm gesagt, ich will auch das, was du hast. Was ist euer Geheimnis? Und der Mann sagt, weisst du, wir haben viele Arten von Mist gebaut, mehr als das ich erzählen kann. Aber was ich gemacht habe, wir sind immer wieder gemeinsam vor den Gott gekommen und er war unser Nummer 1 gewesen. Und das möchte ich dir bitten mitzunehmen. Mach Gott immer wieder zu deinem Nummer 1 und lass deine Frau spüren, dass sie das Nummer 2 ist. Weil Gott schenkt dir die Liebe, die deine Frau braucht, und noch viel mehr. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich bin selber wieder bewegt von dem, was du uns hier sagst. Es gibt noch so viel mehr, was man über Ehe sagen könnte, aber ich glaube, hier ist wieder Kern, wie das Zentrum. Und lass uns das Zentrum, lass das Zentrum bleiben. Wir suchen oft so vielen Orten. Und himmlischer Vater, du lässt uns ein, zu dir zu kommen, aus deiner Nähe zu leben. Von ganzem Herzen dich zu suchen mit aller Kraft und unseren Nächsten, unseren Partner so zu lieben, wie wir uns selber lieben. Danke, dass du uns Kraft schenkst, bei dir dran zu bleiben. Und danke, dass du auch bei all denen bist, die jetzt gerade am Kämpfen sind. Bei all denen, die irgendwo wie nicht mehr mögen, sich fragen, will ich nochmal für meinen Partner ins Feuer zu gehen? Schenk, dass sie dir begegnen, von dir her die Kraft und die Liebe bekommen, durchzuhalten. Du weißt aber auch alle, die gescheitert sind, die deine verfesteten Herzen so viel haben kaputt gemacht in diesen Beziehungen. Auch sie wollen mir dir anbefehlen, dass sie in der Nähe zu dir dürfen wieder aufschnaufen. Dass das Alte darf heil werden. Und dass sie auch mutig wieder dürfen in die Zukunft gehen, wenn die Ehe zerbrochen ist. Wir wollen auch mit ihnen mitleiden und sie mittragen und nicht einfach mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, ah, bei dir war vielleicht das Nummer 1 am falschen Platz gewesen. Wir machen alle Fehler und wir wollen einfach einander, egal in was für eine Situation, unterstützen. Und lass uns eine Gemeinde sein, wo wirklich Ehe etwas ist, wo aufblühen, wo wir einander dürfen dazu motivieren, wo wir aber auch Menschen dürfen tragen, die gescheitert sind, und auch ihnen helfen in ihrer Situation und sie gern haben und sie auch einfach deine Liebe spüren. Danke, dass du uns darin führst und leitest. Amen. Wir wollen miteinander noch das Lied singen, Amazing Grace, Gnade. Ich denke, wir haben auch immer wieder Gnade in unseren